Kürzlich ging mal wieder was durch die Presse, was schon lange bekannt war. Beim Honig wird viel gepanscht. Natürlich verdient der Imker oder der Zwischenhändler mehr, wenn er zwischendrin noch mal 30-40% billigen Sirup untermischt. Keine Überraschung, kommt vor. Und jetzt die Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet. Frage: Soll sich jetzt jeder christliche Honigkäufer ein kleines Labor zulegen, um zu untersuchen, ob es sich tatsächlich um reinen Bienenhonig handelt? Ist das die Aussage, wenn wir hier Gottes Wort ernst nehmen? Hier steht doch: alles, prüft alles. Okay, also ich hole meinen Honig von einer Gemeindefamilie, die dafür bekannt ist, keinen Pfusch zu machen. Die haben sogar christliche Bienen. Wobei, ich muss noch mal untersuchen, ob die tatsächlich jede Biene einzeln taufen. Nein, ernst beiseite. Bevor wir genauer schauen, was mit dem Prüfen gemeint ist, lass uns mal kurz überlegen, was mit dem Alles gemeint ist. Auf was sich das alles bezieht. Also schauen wir uns ein bisschen den Zusammenhang an. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 19. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Okay, bei dem Allesprüfen geht es nicht darum, dass ich jetzt keinen Tee mehr aufgießen darf, bevor ich den Teebeutel aufschneide und den Inhalt unter das Mikroskop nehme. Hier geht es um geistliche Dinge. Was der Heilige Geist tut vielleicht oder als solches dargestellt wird, prophetische Rede wird hier genannt. Ich bin froh, dass wir im Januar weitermachen mit unserer Reihe über den Heiligen Geist, auch die Gaben des Geistes uns näher unter die Lupe nehmen. Und bevor wir noch ein bisschen tiefer bohren, was es mit dem Prüfen auf sich hat, lasst uns noch den etwas weiteren Zusammenhang zur Orientierung anschauen. Und ich glaube, das hilft uns auch dabei. Und das Kapitel beginnt mit den sogenannten letzten Dingen. Den Dingen oder der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau. Plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis, deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Die Nacht ist vorbei übrigens, ne? Also, okay. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Über das zweite Kommen von Jesus, die Endzeit und das Gericht wurde viel spekuliert. Und in dem Zusammenhang macht auch das Prüfen Sinn. Ich muss mal prüfen, ob sein Schnürsenkel zu ist. Okay. Sagt die Bibel das wirklich so aus, wie jemand jetzt über die letzten Tage, über die Endzeit redet? Ist das die einzig logische oder verständliche Art und Weise, das auszulegen? Und hat dieser Punkt ein solches Gewicht in der Gesamtoffenbarung der Heiligen Schrift, wie ihm gerade zugemessen wird? Das dürfen wir prüfen. Und manche hat schon einen Zeitpunkt oder Zeitrahmen festgelegt, definiert, wann Jesus wiederkommen wird. Und das braucht uns ja nicht irritieren, denn in Matthäus 25 erklärt Jesus, wir können es nicht wissen, wann er wiederkommt. Und es braucht uns nicht stören, dass wir es nicht wissen, solange wir im Licht leben, solange wir mit Jesus leben, mit Gott leben. Und manche hat manipulativ versucht, Menschen einzulullen oder mit Angst zu steuern. Aber Vers 6 sagt, lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Wach und nüchtern. Und nüchtern heißt nicht, keine Gefühle zu haben oder seine Gefühle so unter den Teppich zu kehren, dass sie keiner wahrnimmt. Nein. Nüchtern sein heißt, sich nicht von seinen Gefühlen beherrschen zu lassen. Und das scheint mir heute sehr wichtig, eine wichtige Grundlage, um vernünftig prüfen zu können, dass wir uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Und Paulus, der verbindet hier dieses Prüfen in Vers 8 verbindet in Vers 8 drei zentrale Schlüsselbegriffe mit der Nüchternheit. Aber wir gehören zum Tag, deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Interessant. Und nach 1. Korinther 13, 13 wird vieles am Ende wegfallen, aber diese drei bleiben: Glaube, Liebe und Hoffnung. Frage: Könnten diese drei vielleicht auch ein Kriterium für unser Prüfen sein? Glaube, Liebe, Hoffnung? Wie wirkt sich zum Beispiel ein bestimmter Einfluss auf meinen Glauben aus? Wird mein Glaube, mein Vertrauen zu Gott, zu seinem Wort dadurch gestärkt oder geschwächt? Liebe. Hilft mir diese Lehre, Gottes Liebe für mich anzunehmen und andere in selbstloser Liebe zu lieben? Hoffnung. Stärkt diese Botschaft meine begründete Hoffnung? Oder macht diese Botschaft mir vielleicht eine falsche Hoffnung? Wie irgendeine Irrlehre, zum Beispiel das Wohlstandsevangelium, das behauptet, jeder wird reich und gesund, der nur richtig glaubt. Oder die Allversöhnungslehre. Ja, es kommen alle in den Himmel. Das klingt richtig menschenfreundlich und liebevoll und gut. Aber wenn durch diese Lehre Menschen sich nicht für Jesus als ihren Herrn und Erlöser öffnen und deswegen verloren gehen, dann ist es dramatisch. Und wenn Paulus hier Glaube und Liebe als Brustpanzer und Hoffnung als Helm, also so militärische, krasse Begriffe nimmt, dann unterstreicht das die Dringlichkeit, die Dramatik. Hier geht es um Leben und Tod. Also lassen wir uns nicht um unseren gesunden Glauben, unsere Liebe und unsere Hoffnung berauben. Denn, Vers 9, denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie es ihr jetzt auch schon tut. Und dieser Vers 11, der erinnert mich an unser Gemeindeleitwort, weil Jesus uns bedingungslos liebt, stehen wir Schulter an Schulter, beflügeln einander und du bist nicht allein. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Stark, oder? Ich nehme das auch wahr, wie ihr es jetzt schon tut. Darum, weil Jesus uns bedingungslos liebt. Wie wir im Vers vorher gesehen haben, er ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben können. Macht euch gegenseitig Mut. Das erinnert mich an dieses Schulter an Schulter. Wie in so einem Huddle beim Sport, wo man zusammensteht, Schulter an Schulter, sich Mut macht. Wir schaffen das, wir stehen zusammen. Und ich habe das vor ziemlich genau einem Jahr erlebt. Morgens am 1. Januar 2024. Nach einer langen Silvesterfeier standen hier, ich weiß nicht, 30, 40 Leute. Ich habe noch ein Bild davon gefunden. Da sind nicht alle drauf. Aber ja, da war ich positiv schockiert, wie viele Leute nach einer langen Nacht morgens auf der Matte stehen, um hier beim Aufräumen zu helfen. Mir war da noch nicht so klar, dass das Teil der Kultur dieser Gemeinde ist. So war ich positiv überrascht. Und baut einander auf. Baut einander auf, das ist wie dieses Beflügeln. Einander beflügeln. Wir helfen einander, unser Potenzial auszuschöpfen. Wenn ich jemandem helfen kann, im Predigen voranzukommen und der nachher besser predigt als ich, das ist herrlich. Wenn du als Hauskreisleiter einen Co-Leiter ranziehst und der nachher den Hauskreis besser leitet als du, ja, preis dem Herrn, dann hast du ihn beflügelt. So soll das sein. Und du bist nicht allein. Da steckt auch dieses gegenseitig Mut machen und einander erbauen mit drin. Wir wollen einander dranbleiben, einander liebevoll im Blick haben. Du bist nicht allein. Und ob das jetzt irgendwas mit dem Prüft alles zu tun hat, das dürft ihr selber prüfen. Mir hat sich das hier aufgedrängt zu Vers 11. Apropos prüft alles und das Gute behaltet. Wir haben ja, wenn ihr euch noch an Heiligabend erinnert, das Gute behalten, das Schlechte aussortiert. Deswegen sind die schwarzen Kugeln nicht mehr da, aber die weißen hängen noch. Okay. Vers 12. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen auch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Über diese 1,5 Verse soll ich in 2 Wochen in der Allianz Gebetswoche predigen. Dem will ich nicht vorweggreifen. Also weiter. Lebt in Frieden miteinander. Starker Satz. Der Friede miteinander ist auch ein Kriterium fürs Prüfen. Aber Achtung, das ist ein Kriterium. Und wir können das ganz aktuell, vielleicht ganz gut in Israel oder der Ukraine sehen. Wenn die Seite, die angegriffen wurde, jetzt aufgefordert wird, die Waffen niederzulegen und auf Frieden zu warten, ist abzusehen, was für ein Friede am Ende bleibt. Friedhofsfrieden. Und wir haben in der Gemeinde ein Konzept für sichere Gemeinde und das ist uns wichtig. Wenn dir trotzdem jemand grenzübergreifend begegnen sollte, dann ist es nicht Gottes Wunsch an dich, dass du das still über dich ergehen lässt. Das ist kein Friede. Lebt miteinander in Frieden heißt, dass von beiden Seiten wir alles daran setzen, dass Frieden entstehen kann. Ein gesundes Miteinander. Und das heißt auch gegenseitige Rücksichtsnahme. Wenn jetzt zum Beispiel alle Predigten, alle Gemeindeprogramme, Veranstaltungen und so weiter, alles auf Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet wäre, dann wäre das rücksichtslos gegenüber Singles, Senioren oder Ehepaaren ohne Kinder. Alle müssen irgendwie aufeinander Rücksicht nehmen und dann entsteht oder kann dieser Frieden wachsen. Und inwieweit das gelingt oder wo es noch besser werden kann, auch das soll Teil unseres Prüfens sein. Und den Frieden können wir dann am besten leben, wenn wir alle einander auf Augenhöhe begegnen. Wertschätzen, ernst nehmen, zuhören. Uns nicht über den anderen stellen, sondern vielleicht sogar in gesunder Weise den anderen höher achten als uns selbst. Wie es in Philipper 2 heißt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Zurück zu 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Achtung, hier müssen wir etwas vorsichtig sein, dass wir das prüft alles nicht in falscher Weise auf uns beziehen. In der Gemeinde von Jesus geht es nicht darum, einander nachzuspionieren, ob einer vielleicht irgendwo mal in einem Chat ein böses Wort gesagt hat oder ob er vielleicht einen Schluck Bier zu viel getrunken hat. Es ist nicht unsere Aufgabe, einander zu bespitzeln oder Fehler zu suchen. Trotzdem kann es, wenn etwas grundsätzlich schiefläuft, auch mal dran sein, jemanden darauf anzusprechen. Aber wenn ich dieses Gefühl habe, ich müsste denjenigen darauf ansprechen, vielleicht erst noch die Frage, bin ich die richtige Person, um denjenigen anzusprechen? Und wenn ja, was wäre der richtige Zeitpunkt und die richtige Art und Weise? Klammer zu. wie der Vers weiter, wie das genau funktionieren kann, da hilft uns vielleicht der Grundton in den nächsten 1,5 Versen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander, stets bemüht. Bemüht euch vielmehr stets, genau, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Das sind wichtige Hinweise für ein gelingendes Miteinander. Und jetzt kommen noch so ein paar prägnante Aufforderungen, kurze Sätze, die man sich super merken kann, bevor wir bei dem Prüft alles ankommen. Vers 16, freut euch immer zu. Das finde ich stark. Der Paulus, obwohl er absolut geradlinig auf Gottes Wort unterwegs ist, der ist nicht verbissen, sondern er ist fröhlich unterwegs. Und er lädt auch uns ein, fröhlich unterwegs zu sein. Stark. Vers 17, betet unablässig. Ganz wichtig fürs Prüfen, die enge Verbindung zu Gott, die enge Verbindung durch Jesus Christus im Gebet. Ich sage ihm, was ich denke, was ich empfinde, aber ich nehme mir auch die Zeit, still zu werden, zu hören, was Gott mir deutlich machen will. Auch das ist Gebet. Und dann Vers 18. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Jesus Christus für euch möglich gemacht. Das Danken, das hilft uns, den Fokus auf das Gute, auf das Gesunde, auf das Schöne zu lenken. Und das mit dem Blick, von wem wir es haben. Haben wir uns nicht selbst verdient, sondern das haben wir von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist dieser Vers, prüft alles und das Gute behaltet, schon lange bekannt. Mir ist das bewusst, ja. Aber eins ist mir erst vor ein paar Monaten bewusst geworden. Der Vers hat 2 Teile. Euch ist das bestimmt viel schneller klar geworden, aber ich habe so eine ganz konkrete Situation dafür gebraucht. Mir wurde eine YouTube-Predigt empfohlen und ich habe sie mir ausnahmsweise mal angeschaut. Und der Prediger und die Predigt, die waren dann gleich bei mir unten durch, haben meine Prüfung nicht bestanden. Ein Freund von mir hat die Predigt sich auch angeschaut. Und er hat das Gute für sich angenommen und es als wertvolle Predigt abgespeichert. Bei mir waren, wie gesagt, Predigt und Prediger unten durch. Und dann bin ich mit dem Freund ins Gespräch gekommen. Und ich habe mich ja über den Prediger geärgert. Er hat Gutes mitgenommen. Mein Fokus war auf dem Prüfen und seiner war dabei, das Gute zu behalten. Beides wichtig. Und wenn ein Buch, eine Predigt oder sonst irgendwas ungesunde oder potenziell gefährliche Aspekte hat, dann ist es wichtig, das zu sehen, um nicht selbst Schaden zu erleiden. Und erst recht, wenn ich überlege, den Link weiterzuleiten, dass ich zweimal überlege, muss ich vielleicht noch irgendwas dazu sagen, dass die Person wach ist für irgendwelche Unausgewogenheiten, Einseitigkeiten oder ob ich es vielleicht besser doch nicht weiterleiten sollte. Und ich finde, dazu passt auch Jakobus 3,1, wo es heißt, dass Lehrer eine besondere Verantwortung haben, besonders beim Gericht geprüft werden für das, was sie weitergeben. Und ich denke schon, wenn wir einen Link weitergeben mit einer Empfehlung oder ein Buch, dann sind wir in dieser Stelle etwas von Lehrer, weil wir sagen, das musst du dir reinziehen, das ist gut für dich. Also vorher prüfen ist umso wichtiger. Gleichzeitig kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so wie ich es wohl in dieser Situation bin. Du hörst eine Predigt, du liest ein Buch und du findest irgendwas nicht gut und dann landet gleich alles in der Tonne. Sie ist nur noch kritisch. Das Gute, was Gott dir durch diesen fehlerhaften Menschen sagen will, nimmst du überhaupt gar nicht mehr wahr. Schade. Alles schon in der Negativschublade. Und ich meine, wir brauchen hier eine gesunde Balance. Ein wacher Geist, was wir nicht schlucken sollten, aber ein offenes Herz, um das anzunehmen, was Gott uns in dem Moment sagen will. Du öffnest vielleicht morgens deinen Briefkasten und dann fällt dir eine blöde Zeitschrift in die Hand. Die nimmst du gar nicht erst mit ins Haus, die kommt sofort in die Papiertonne. Aber der wichtige Brief, der gleichzeitig mit dem Briefkasten ist, von demselben Postboten gebracht, der landet hoffentlich nicht mit in der Mülltonne. So unterscheiden wir, so prüfen wir. Und ich denke, das üben wir täglich mit Posts, mit E-Mails, mit unserem Medienkonsum. Aber es hilft auch, unseren Blick zu schärfen, wenn wir mit anderen Jesusleuten speziell im Gespräch darüber sind, was sie Wertvolles wahrnehmen, was sie Kritisches wahrnehmen. Und wir können, dürfen, ja, wir sollten voneinander lernen, miteinander lernen, das Gute zu behalten und das Schlechte auszusortieren. Und so haben wir auch in diesem Beispiel mit dem Predigtschauen beide dazugelernt. Okay, jetzt bohren wir noch mal ein bisschen. Nicht in den Zähnen. Wir wollen noch ein bisschen, was das Prüfen betrifft, tiefer bohren. Und das brauchen wir nicht nur selbst jeden Tag, sondern das müssen wir auch unseren Kindern oder anderen uns anvertrauten Menschen beibringen oder sie dabei unterstützen, ihnen helfen. Zum Beispiel die Werbung. Die verspricht uns alles Mögliche, was alles wunderschön und gut wird, wenn wir dieses Produkt kaufen. Da gibt es zum Beispiel ein Haarprodukt, das wird dir empfohlen mit einem wunderschönen Nachherbild und einem abschreckenden Vorherbild. Und nicht nur, dass die Haare vorher unvorteilhaft frisiert sind und nachher dicht und wunderschön im Profi-Styling dargestellt werden, sondern scheinbar sind durch das Haarprodukt auch die Pickel weggegangen, die Zähne aufgehellt und das Gesicht leuchtet entspannt und fröhlich. Das heißt, dir wird suggeriert, du kaufst dieses Haarprodukt und du bist ein rundum glücklicher Mensch. Wahrscheinlich hast du auch noch geputzte Schuhe, ohne es selber zu machen. Das ist so plump und trotzdem prägt es unser Denken, unser Empfinden und wir fallen leicht darüber hinaus, darauf rein. Sprüche 14 heißt es passend, unerfahrene Menschen glauben jedes Wort, ein Kluger aber überlegt jeden seiner Schritte. Und manchen Zusammenhängen, zum Beispiel natürlich bei der Werbung, macht es Sinn, besonders kritisch zu prüfen. Da ist meistens nur ein kleiner Teil Wahrheit dran. Wenn ich jetzt einen Prediger persönlich kenne und ihn als bewährten Menschen des Glaubens wahrnehme, der nicht erst seit gestern auch in seinem Leben zeigt, dass er sich nach der Bibel orientiert, habe ich ein gewisses Grundvertrauen und das ist gut. Trotzdem sollten wir natürlich wach bleiben. Wenn ich jetzt einen neuen Autor oder Online-Prediger kennenlerne, dann achte ich auf ein paar Dinge immer speziell. Ich will ja wissen, will ich denjenigen für mich als eine geistliche Autorität ansehen oder eher distanziert dabei sein. Und dann versuche ich mir mal so einen Überblick zu verschaffen, über welche Themen redet er eigentlich. Hat er nur so seine Lieblingsthemen, über die er immer spricht? Oder versucht er, den ganzen Ratschluss Gottes bekannt zu machen, Apostelgeschichte 20, 27. Auch finde ich es spannend, wie er mit dem Thema Geld umgeht und mit dem Thema Ehre. Redet er ständig über Geld und Spenden? Ich kriege da den Flattermann. Und stellt er sich selbst gerne in den Vordergrund? Ist sein Name wichtiger, bekannter, größer als das Werk, für das er arbeitet, dem er dient? Oder dient ihm das Werk, um groß rauszukommen? Okay, nur so ein paar Dinge aus dem Nähkästchen geplaudert, was mir wichtig ist, worauf ich achte. Und wenn wir Dinge prüfen, dann bleibt das nicht nur in unserem Kopf, sondern wirkt sich auf unser Leben aus, auf ganz konkrete Entscheidungen im Alltag. So wie wir es eben in Sprüche gelesen haben. Unerfahrene Menschen glauben jedes Wort, ein Kluger aber überlegt jeden seiner Schritte. Was ich glaube, beeinflusst mein Handeln. Was ich glaube, entscheidet über meine Zukunft. Und in dem Alltäglichen ist das ganz leicht, sich vorzustellen. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt. Als Kind habe ich mal unterwegs auf dem Schulweg Champignons entdeckt und mit nach Hause gebracht. Meine Mutter hat sich's angeschaut und hat geglaubt, dass das Champignons waren. Wir haben sie angefangen zuzubereiten und ein Teil war schon geschnitten in der Pfanne, als mein Vater nach Hause kam. der hat dem Braten nicht so ganz geglaubt und hat nochmal ins Pilzbuch geschaut, hat sich die Pilze genau angeschaut und festgestellt, das sind keine Champignons, das sind grüne Knollenblätterpilze. Weil ich und meine Mutter nicht richtig geprüft haben, hätte das unsere letzte Mahlzeit werden können. Dramatische Folgen. Und genauso gilt es auch für unser geistliches Leben. Bitte lasst uns nicht jedes Wort glauben. Und ich meine eben, dass die Aufforderung fürs Prüfen besonders geistliche Themen betrifft. Und wenn wir etwas prüfen wollen, dann brauchen wir einen Maßstab, eine Orientierung, wonach wir prüfen und messen. Als meine Eltern 1990 ein Haus gebaut haben, ist mein Vater jeden Tag nach der Arbeit auf die Baustelle und er kannte den Bauplan und wusste, wie man mit einer Wasserwaage und Meterstab umgeht. Einmal kam er und sieht, die fangen hier an, den Kamin zu machen. Der wäre direkt unter den Dachfirst gelaufen. Sehr sinnvoll. Ein anderes Mal kam er nach Hause und sieht, okay, die sind dabei, den Keller 50 Zentimeter niedriger anzusetzen, als sein Plan steht. Die waren kurz vorm Beton draufgießen. Ja, heute wohnt in diesen Kellernzimmern eine Missionarin im Ruhestand. Die hätte da nicht wohnen können, wenn mein Vater das nicht gesehen hätte. Wir müssen, dürfen prüfen. Wir brauchen einen Maßstab zum Prüfen. Was bei meinem Vater da der Bauplan war oder das Pilzbuch. Jetzt kommt die überraschende Frage, auf die von euch bestimmt keiner eine Antwort weiß. Was könnte es im Geistlichen sein? Und während ihr noch schwitzt und darüber nachdenkt, ob ihr vielleicht doch eine Idee haben könntet, zwei Gedanken, was es nicht sein wird. Der Maßstab für viele grundlegende Fragen. Erstens, unsere Gefühle sind es nicht. Oft denken wir so, weil es uns immer wieder eingeredet wird. Was spürst du in dir? Hör auf dein Herz. Macht es dich glücklich? Hilft es dir, dich selbst zu verwirklichen? Leute, unsere Gefühle führen uns in die Irre, wenn wir uns von ihnen führen lassen. Gefühle sind schön und gut, aber nicht dazu da, um uns zu führen. Zweitens, andere orientieren sich gern daran, was andere denken. Entweder irgendwelche sogenannten Fachleute oder eben was so die Mehrheit, was der Mainstream gerade macht und sagt und denkt und fühlt. Ich meine, das mit den Fachleuten, das wissen wir spätestens seit Corona. Du konntest dir den Virologen deines Vertrauens suchen und der hat mit Sicherheit genau das gesagt, was du hören wolltest. Also hilft dir die Fachperson auch nicht unbedingt so viel. Und ich meine, das mit der Mehrheit, dass die immer recht haben muss, das wissen wir, seitdem es Hundehaufen am Straßenrand gibt. Hundekot muss gut schmecken, 1000 Fliegen können sich nicht irren. Jetzt im Ernst. Ihr wisst die Antwort, aber ich möchte es nicht nur sagen, sondern euch zeigen. Apostelgeschichte 17. Paulus ist in Beröa und predigt. Und in Vers 11 heißt es, in Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Leute, machen wir uns die Situation bewusst. Hier predigt nicht irgendwer. Hier predigt der Apostel Paulus, der das halbe Neue Testament geschrieben hat. Und ich finde das wichtig. Denn viele von uns haben ja ihre Lieblingsprediger. Und manchmal sind wir in der Gefahr, denen blind zu folgen, egal wo sie hinlaufen, egal wo sie uns hinführen. Und um nochmal die Corona-Zeit zu bemühen, ein Freund der damaligen Gemeinde, wo ich war, der wollte seine Impfentscheidung von mir abhängig machen, nach mir richten. Ich war doch etwas überrascht. Mich hat auch noch keiner gefragt, wenn er sein Auto kaufen wollte, dass ich ihn berate, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keine Ahnung von Autokaufen. und von Impfen und Medizinzeug bin ich auch nicht der Fachmann. Also, und nicht nur in fremden Fachgebieten, auch bei biblischen Dingen kann ich falsch liegen. Deshalb bitte, prüft auch das, was ich hier vorne sage. Denkt mit, schaut mit in die Bibel, geht gedanklich mit. Ich bin nur ein einfacher Pastor, aber das hier, das sagt der Apostel Paulus. Und die Leute in Beröa, die hören es sich an. Die hören mit offenem Herzen zu, mit geistlichem Hunger. Aber da hören sie nicht auf. Täglich überprüfen sie anhand der Heiligen Schrift, ob das stimmt, was selbst der Apostel Paulus sagt. Also, was ist der Maßstab? Das, was der berühmte und begabte und bewährte Prediger Paulus sagt? Nein, das, was die Heilige Schrift, was die Bibel, was Gottes Wort sagt. Zurück zu 1. Thessalonicher 5. Prüft aber alles. Nach welchem Maßstab sollen wir prüfen? Was ist der Standard? Es ist die Bibel. Und Leute, das klingt so banal, es klingt so überflüssig, dass man das doch in diesem Hause nicht mehr erwähnen muss. Aber ich höre von langjährigen Christen, dass sie die Bibel noch nicht komplett durchgelesen haben. Man sucht sich so Abschnitte raus, die einen vielleicht gerade schnell ansprechen oder die sich direkt übertragen lassen, wie es scheint. Oder ich habe mehrfach gehört, Jesus hätte dies oder das gemacht. Und dann frage ich nach, woher die Person das hat, weil in meiner Bibel steht das nicht. Ja, das habe ich in The Chosen gesehen. Okay, ich mag auch christliche Filme, auch Bibelfilme. Aber wir müssen uns bewusst machen, jeder Film ist eine Interpretation. Und ich finde es interessant und manchmal hilfreich, wenn bestimmte Eigenschaften deutlich dargestellt werden. Das ist bei The Chosen extrem. Aber die Gefahr der Einseitigkeit und der Fehlinterpretation, die müssen wir auf dem Schirm haben. Christen sollten also Leute des Buches sein. Und wenn wir manchmal beleidigt werden, wenn Leute uns mit Ausdrücken wie Biblizist oder Fundamentalist beleidigen wollen, kann es sein, dass wir es vielleicht sogar als Kompliment nehmen dürfen. Denn wenn wir die Bibel als das nehmen, was sie ist, Maßstab für Lehre und Leben, Orientierung, das Fundament, auf dem es sich sinnvoll bauen lässt, besser als auf irgendwelchem Treibsand. Selbst Jesus verweist auf biblische Belege, um sein Reden und sein Handeln zu untermauern, Matthäus 4,4. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ich könnte euch noch einige weitere Belege nennen. Leute, wir müssen Gottes Wort kennen und prüfen, um prüfen zu können, was wir hören, was wir sehen, was uns irgendwer weismachen will. Und ich freue mich ja, wenn Leute sagen, dass sie aus den Predigten hier viel mitnehmen können. Super. Aber selbst wenn es alles stimmt, das ist eine Mahlzeit in der Woche. Das verhindert vielleicht eine Zeit lang das Verhungern. Aber gesundes geistliches Wachstum sieht anders aus. Ja, ich genieße auch vorgekautes Essen. Ist richtig lecker. Aber wenn wir nicht selbst vom Brot abbeißen und den Kaumuskel benutzen, dann ist das nicht gesund. Wir werden auch Irrtümer nicht entlarven, wenn wir nicht in Gottes Wort gegründet sind. Wir werden nicht nur die Kraft nicht haben, dagegen aufzustehen, sondern wir werden es gar nicht merken oder oft nicht merken. Jesus warnt uns in Matthäus 24,24, dass besonders am Ende der Zeit, in der Endzeit, falsche Lehrer, Irrlehrer auftreten werden. Da heißt es, denn mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet wird auftreten. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. So wollen sie möglichst auch die Menschen in die Irre führen, die von Gott erwählt sind. Seht euch vor, ich habe es euch vorhergesagt. Wie krass ist das denn? Selbst große Zeichen und Wunder werden sie tun. Es kann sein, dass viele Menschen geheilt werden, dass arme Menschen plötzlich reich sind. Und wenn du dann auf den Gottlosen, die gottlose Religion, die in Deutschland gerade vorherrscht, reinfällst, ja, Hauptsache gesund, dann goodbye Lenin oder wie heißt's? Dumm gelaufen. Ja, es kann sein, dass viel Gutes, scheinbar Gutes läuft, Kranke werden geheilt oder was auch immer, und trotzdem sind sie Verführer. Da sollen wir nicht drauf reinfallen. Das heißt nicht, dass bei uns keine Kranken geheilt werden. Wir beten auch dafür und Gott kann und tut das auch. Super, ne? Aber wir wollen nicht in irgendeine Sackgasse rennen, die sich dann als gnadenlose Einbahnstraße erweist. Und diese Leute, die tragen kein T-Shirt mit dem Aufdruck, ich bin ein Irrlehrer. Sie versuchen sich glaubwürdig darzustellen und wir sollten auch vorsichtig sein, irgendwen als Irrlehrer zu bezeichnen. Vielleicht sind es auch nur irrende Lehrer. Das kommt auch vor. Aber sie zitieren oft die Bibel. Sie sagen, wie wichtig ihnen die Bibel ist. Und in Matthäus 4 sehen wir, dass selbst der Teufel die Bibel zitiert. Deshalb sagt Jesus, seht euch vor. Achtung, seid wachsam, seid nüchtern, seid vorbereitet, indem ihr Gottes Wort und Willen kennt. Diese Leute, die sind wie so eine Phishing-E-Mail. Die kriegst du, die sieht ganz offiziell aus, von der Post, von deiner Bank oder was auch immer. Aber wenn du ihr vertraust und auf den Link klickst, dann hast du einen Trojaner, einen Virus oder sonst irgendein Problem. Deshalb brauchen wir einen Virenschutz, der das Echte von der Fälschung unterscheiden kann. Und diesen Virenschutz, den kannst du nicht bei deinem Pastor buchen. Den gibt es in Handarbeit selbst zu erarbeiten. Das nimmt dir niemand ab. Und natürlich, ja, es ist auch unsere Aufgabe als Gemeindeleitung, zu warnen, die Augen offen zu halten, auch für die Gemeinde, zu schulen, zu sensibilisieren, aber ohne eigenes Bibelstudium bringen dir auch die vielen Tipps nicht viel oder nichts. Und jetzt will ich nicht, dass wir aus Angst in der Bibel studieren, aus Angst vor Irrlehre oder sonst was. Gottes Wort ist ein wunderbarer Schatz, den es sich lohnt, immer wieder neu zu heben, immer tiefer darin zu graben. Selbst wenn es keine Irrlehren gäbe, das lohnt sich. Die Bibel ist eine wunderbare Nahrung, sie ist gesund, sie ist nahrhaft und meistens lecker. Und wo sie uns noch nicht schmeckt, kann es sein, dass wir sie noch nicht verstanden haben. Oder dass unser Herz erst noch Heilung und Korrektur braucht. Und dann schmeckt es uns. Und das finden wir, Überraschung, in Gottes Gegenwart und wenn wir in seinem Wort studieren. Und wenn du jetzt sagst, Wolfram, mir macht das Lesen Mühe. Meine Augen spielen nicht mit oder ja, was auch immer. Wusstet ihr schon, dass es auch Hörbibeln gibt? Kann auch helfen. Auch kostenlos gibt es die. Und mir ist bewusst, dass die meisten von uns prall gefüllte Tage haben. Jeder von euch hat nur 24 Stunden. Und die Nacht noch dazu, ne? Okay. Vielleicht macht es Sinn, irgendwelche Zeitfresser mal auf Eis zu legen. Oder manche hat die Möglichkeit, beim Autofahren oder bei irgendeiner Arbeit zu Hause oder im Job die Hörbibel einzulegen. Und wer der Unterstützung braucht, technisch oder sonst irgendwas, meldet euch gerne, das geht schon. Vielleicht sagst du auch, ich pack's gerade nicht, mich mit zu motivieren oder dran zu bleiben. Hast Anlaufschwierigkeiten, weil du meinst, ich verstehe eh nichts, also lass die Bibel gleich in der Ecke liegen oder ich habe noch keine Bibel. Leute, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Wir können gemeinsam reinstarten. Vielleicht sprichst du mich oder andere an und man trifft sich zusammen. Wir hatten das im letzten Tannentreff, haben wir mit ein paar Jugendlichen gesprochen. Kann sein, wir starten Bibellesen mit Jugendlichen. Egal mit wem, das ist gut, gemeinsam. Und je tiefer wir in Gottes Wort gegründet sind, desto mehr wird das zu unserem Antivirenprogramm und vieles mehr. Es erkennt Gefahren, weil es das Echte und das Falsche auseinanderhalten kann. Und dann können wir bei der nächsten Aufforderung oder den beiden nächsten Aufforderungen aus 1. Thessalonicher 5 folgen. Behaltet das Gute haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Du prüfst es und erkennst es als echt, als wahr, als gesund. Und dann siehst du zu, dass es im Kopf, im Herzen und in den Händen bleibt. Wie der weise König Salomo sagt, kaufe dir Wahrheit und verkaufe sie nicht wieder. Kaufe dir Wahrheit und verkaufe sie nicht wieder. Halt sie fest. Und nach dem Behalten vom Guten, Vers 22, haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Wie auch immer es aussieht, das deutet ja schon an, das Böse sieht nicht immer böse aus. Oft klingt es nicht böse und die größte Lüge ist die Halbwahrheit. Und ja, nur weil jemand viel Richtiges und Wichtiges sagt, heißt es noch lange nicht, dass auch die letzte Aussage, die er getroffen hat, stimmt. Oder nur weil ein Buch aus einem christlichen Medienhaus ist, heißt es nicht unbedingt, dass es sauber ist. Manchmal im Gegenteil, große christliche Verlage, die verkaufen oft möglichst alles, was irgendwie Geld reinbringt. Und ich habe schon vor Jahren mehrfach einen so einen großen christlichen Shop angeschrieben, weil die nicht nur ein bisschen seltsames Zeug im Angebot hatten, sondern richtig gefährliches Gift, Irrlehre. Und dann kamen alle möglichen Ausreden und jahrelang später war derselbe Mist immer noch in der Produktpalette. Gute Nachricht, gestern habe ich nachgeschaut, aktuell ist es nicht mehr drin, zumindest dieser eine Müll. Liebe Gemeinde, als Hirte, als Pastor tut es mir weh, wenn ich sehe, wie Schäfchen von der Weide weggelockt werden. Und es ist unsere Aufgabe als Ältesten, alle möglichen Gefahren zu erkennen und davor zu warnen, so wie Paulus es immer wieder macht. Und ich finde es schön, wie Paulus das Kapitel beendet. Vers 23. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Also wenn ihr entmutigt seid, hey, wir haben einen Gott, der einen guten Plan hat, der das tun wird. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit dem heiligen Kuss. Bevor ihr euch nachher alle abknutscht, ich kann da auch mal eine Predigt zu halten. Ich glaube, ich kann aufzeigen, dass es eher heißt für heute, grüßt einander mit einem heiligen Gruß, kulturell angemessenen Gruß. Okay, ich bitte euch bei dem Herrn, lasst diesen Brief unbedingt allen Brüdern und Schwestern vorlesen. Gottes Wort reichlich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich meine, mit dieser Ermutigung, mit diesem Schulter an Schulter, unter der Gnade von Jesus können wir es gemeinsam angehen. Diese Jahreslosung prüft alles und das Gute behaltet. Dass wir das für 2025 wirklich zu unserer Losung, unserem Wahlspruch, unserem Anspruch machen. Dass wir das bewusst miteinander einüben. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht blind in diese Welt schickst, sondern dass du uns dein Wort gibst, was uns die Augen öffnet für geistliche Wahrheiten und auch für ganz, ganz viel in unserem praktischen Alltag, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir das Leben meistern können. Bitte hilf uns, dass wir ja immer mehr Hunger nach deinem Wort kriegen und dass wir das schaffen, es einfach nicht als religiösen Zwang, sondern aus einer Freude und einer guten Art und Weise studieren und immer tiefer reinkommen. Und dass wir einen gesunden, geschulten Blick bekommen, zu erkennen, was uns und was anderen gut tut. Und dass wir so wachsen zu dir hin, der das Haupt ist, dir immer ähnlicher werden und immer mehr dahin kommen, was du für uns vorbereitet hast, ein Leben in Fülle. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.